Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
200.000 Menschen aus Deutschland sind 2023 nach Vietnam gereist, haben da Urlaub gemacht. Ne? Insgesamt kamen aus aller Welt 12,5 Millionen Menschen nach Vietnam. Made in Vietnam kennt ihr inzwischen sicher hinten aus euren Pullovern oder T-Shirts. Und ein großer Teil der weltweiten Kaffeeproduktion findet in Vietnam statt, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt als Kaffeeland auf dem Schirm hat. Ist aber so, ne? So, das wären jetzt vielleicht mal so ein paar harte Zahlen und Facts zum Anfang, zur Wirtschaft, vielleicht auch zum Boom dieses modernen Vietnams aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber dieses Land hat natürlich viel, viel mehr zu bieten. Vor allem eine Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, die wirklich viel in Krieg und Verwüstung stattgefunden hat. Und einen Namen, den auch alle diese Touristen, die nach Vietnam reisen, kennen werden, wenn sie nämlich mal vorbeischauen, in Ho Chi Minh Stadt. Und um den geht's heute in 1 Stunde History.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Bevor es nach Ho Chi Minh Stadt geht, Matthias, grüß dich.
Hi, sei gegrüßt.
Geht's nach Berlin. Da haben wir nämlich, das muss man mal wirklich sagen, was Extraordinäres vor. 1 Stunde History XXL. Steffi und ich, mit dir zusammen natürlich, alle zusammen auf der Bühne, weil wir im Grunde zwei Themen in einer Show machen.
Und das, jetzt kommt der Knaller, am Tag der Deutschen Einheit.
Wahnsinn.
Im Berliner Humboldt-Forum. Mhm. Und da reden wir aber nicht über die Deutsche Einheit, sondern über die doppelte Staatsgründung. Im Mai 1949 wird die Bundesrepublik Deutschland im Westen gegründet. Und im Oktober 1949 wird die Deutsche Demokratische Republik im Osten des Landes gegründet. Und beide vereinigen sich 1990. Und das feiern wir am 3. Oktober 2024 mit euch zusammen im Humboldt-Forum in Berlin. Es geht los um 19 Uhr. Tickets könnt ihr kaufen unter humboldtforum.de.
Doppelte Staatsgründung, doppelte eine Stunde History an einem tollen Ort im Humboldt-Forum in Berlin am 3. Oktober. Kommt vorbei, wir wollen euch da gerne sehen. Heute aber, Matthias, geht es also um Ho Chi Minh, eine irgendwie fast schon legendäre Figur im Westen, teilweise gefeiert, kann man sagen. Er war Chef der nordvietnamesischen Befreiungstruppen, hatte aber auch da schon ein sehr, sehr langes und sehr, sehr bewegtes Leben hinter sich. Ein militärisches Leben während des Indochina-Kriegs. Oder eigentlich muss man sagen, während der Indochina-Kriege. Wann waren die?
Ja, man muss ganz lange zurück. Und dann eine Zahl noch vorweg.
Okay.
Vietnam war ein Kaiserreich und zwar seit etwa 300 nach Christus. Das Land war dann lange Zeit danach chinesische Provinz, bevor es dann im 10. Jahrhundert wieder eine eigenständige Monarchie wurde. Aber im Verlauf der Kolonialgeschichte Asiens wurde Vietnam 1858 Teil Indochinas und damit Teil der französischen Kolonialgebiete. Die Franzosen machten eine sehr harte Kolonialisierungspolitik und das wurde natürlich von den Menschen in Vietnam als Unterwerfung unter eine fremde Macht aufgefasst. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen dann die ersten Aufstände und Bürgerkriege gegen die Franzosen im Land. Das war aber meistens erfolglos. Die Kolonialpolitik, die sorgte auf der anderen Seite dann für immer mehr Großgrundbesitzer und logischerweise für immer mehr landlose Bauern. Es war also ein hohes Maß an sozialer Ungerechtigkeit festzustellen. Mhm. Und im Ersten Weltkrieg dann rekrutierte Frankreich Soldaten aus Indochina. Also alles in allem, die Kolonialpolitik Frankreichs, die förderte Unmut und Aufstände in Vietnam.
Vom eigenen Kaiserreich zur französischen Kolonie, das war also der Weg Vietnams bis zum Ersten Weltkrieg. Wie ging es danach weiter?
Naja, musst du mal auf die Landkarte gucken. Vietnam liegt in unmittelbarer Nähe Chinas. Rundum ist das Südchinesische Meer. Und in China bildete sich die Kommunistische Partei wie auch in Russland etwa in den 20er Jahren. Und 1920er Jahre war auch die Zeit, in der die Kommunistische Partei Indochinas gegründet wurde. Die Ausbildung fand dann in Moskau statt. Und wie immer dann wurde unter der Landbevölkerung eine Mobilisierungskampagne durchgeführt. Zudem gab es nationalistische Bewegungen, die 1930 auch einen Aufstand organisierten. Aber diese französische Kolonialmacht, die schlug das alles nieder. Da waren jetzt aber trotzdem, weil eben sich die Leute organisiert hatten, eigene Milizen, also vietnamesische Milizen im Land, die versteckten sich in den Bergen. Und das kann man schon mal vorwegnehmen, die waren immer bereit, loszuschlagen.
Aber das noch mal als interessanter Vergleich. Ne? Nach dem Ersten Weltkrieg in den 20er Jahren kommunistische Bewegung und in den 30er Jahren nationalistische Bewegung. Man sieht Parallelen zu Europa, aber natürlich unter ganz anderen Vorzeichen wegen des Kolonialismus. Insofern wird sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg, Matthias, wir kommen in die Schlussphase des Kolonialismus, einiges geändert haben in Indochina.
Ja, zumal für Frankreich. Also Frankreich war 1940 von Deutschland besetzt worden. Zum größten Teil gab es dann auch eine deutsche Verwaltung. Und damit war natürlich Frankreich als Kolonialmacht auch geschwächt. Und gleichzeitig bekam der deutsche Bündnispartner Japan im Pazifik mehr Einfluss. Aber nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 war das alles wieder weg. Denn bei der alliierten Nachkriegskonferenz in Potsdam wurde im Sommer 1945 beschlossen, die japanischen Truppen in Vietnam zu entwaffnen. Und nördlich des 16. Breitengrades sollte das nationalchinesische Taiwan machen. Mhm. In diesen Monaten rief dann Ho Chi Minh die Demokratische Republik Vietnam aus und die war im Norden Vietnams angesiedelt.
So, und da hast du jetzt diesen Namen gedroppt, Ho Chi Minh. Welche Rolle spielte der da?
Naja, der hatte während des Zweiten Weltkriegs gegen die japanischen Besatzer gekämpft und er wurde mit den Viet Minh, also der Liga für die Unabhängigkeit Vietnams, ein Verbündeter der Alliierten. Und daraus entwickelte sich dann nach dem Ende des Krieges eine Revolution im Sommer 1945 und die Loslösung von der französischen Kolonialmacht. Ho Chi Minh wurde Präsident der Demokratischen Republik Vietnam. Aber klar war, dass Frankreich das auf keinen Fall einfach so ohne weiteres hinnehmen würde.
Ho Chi Minh, ich sagte am Anfang schon mal, so eine Art fast legendärer Name, der auch von manchen Menschen inbrünstig geschrien und skandiert wurde. Und das werden wir jetzt auch hören, wenn Sandra Döther hier für uns die Zeitmaschine anschmeißt und zurückgeht ins Leben von Ho Chi Minh.
Alle Menschen sind gleich geschaffen. Sie sind von ihrem Schöpfer mit bestimmten, unveräußerlichen Rechten ausgestattet, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
Hanoi am 2. September 1945. Was klingt wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776, ist die Verkündung der Unabhängigkeit Vietnams durch Präsident Ho Chi Minh.
Aus diesen Gründen erklären wir, Mitglieder der provisorischen Regierung der Demokratischen Republik Vietnam, der Welt feierlich, dass Vietnam das Recht hat, ein freies und unabhängiges Land zu sein. Und das ist es auch schon.
Die neue Republik hat eine lange Geschichte der Besatzung und Kolonialisierung hinter sich. Und, was hier noch niemand wissen kann, es ist noch lange nicht vorbei mit den fremden Mächten in Vietnam. Seit dem 19. Jahrhundert ist Vietnam unter französischer Kolonialherrschaft. Doch als Frankreich im Zweiten Weltkrieg kapituliert, verliert das Land auch seine Kolonialgebiete. Japan beansprucht nun die Macht im gesamten asiatischen Raum, besetzt Vietnam und lässt die französische Kolonialregierung nur noch die Verwaltung machen. Im August 1945 kommt es zur sogenannten Augustrevolution, zum offenen Konflikt zwischen japanischen Besatzern und den Viet Minh. Die Viet Minh sind ein Zusammenschluss ehemaliger kommunistischer Führer Indochinas. Sie werden zu der Zeit von den USA unterstützt. Ihr Anführer Ho Chi Minh. Fast zeitgleich zur Augustrevolution entscheiden Ereignisse auf der Weltbühne das nächste Schicksal für Vietnam.
An unsere guten und treuen Untertanen. Wir haben unsere Regierung angewiesen, den Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, Chinas und der Sowjetunion mitzuteilen, dass unser Reich die Bestimmungen ihrer gemeinsamen Erklärung akzeptiert.
Kaiser Hirohito hatte schon ein paar Tage zuvor die Kapitulation Japans verkündet. An diesem 2. September wird nun die Urkunde unterzeichnet. Ho Chi Minh marschiert noch am selben Tag mit den Kämpfern der Viet Minh in Hanoi ein und ernennt sich selbst zum Staatspräsidenten der Demokratischen Republik Vietnam.
Das gesamte vietnamesische Volk ist entschlossen, all seine körperliche und geistige Stärke zu mobilisieren, sein Leben und Eigentum zu opfern, um seine Unabhängigkeit und Freiheit zu wahren.
Doch die Freiheit Vietnams währt nicht lang. Schon im Jahr darauf, 1946, versucht Frankreich, seine Kolonialherrschaft wiederherzustellen. Es kommt zum Ersten oder auch französischen Indochina-Krieg. Vietnam gegen Frankreich, Partisanen gegen eine moderne Armee, David gegen Goliath. Vietnam hat keine Chance, eigentlich. Doch die Viet Minh torpedieren die französischen Truppen, wo es geht, sprengen Brücken, Schienen, verüben Anschläge auf ihre Patrouillen. Die Viet Minh tauchen nach den Anschlägen unter, sie werden von der Bevölkerung geschützt. Sie kämpfen so gegen die französischen Soldaten, wie Ho Chi Minh es geplant hat.
Wenn der Tiger stehen bleibt, wird er vom scharfen Elfenbein des Elefanten tödlich getroffen. Aber er wird nicht stehen bleiben. Er wird tagsüber im Hinterhalt im Wald liegen. In der Nacht wird er jedoch auf den Rücken des Elefanten springen und diesen mit seinen Krallen verletzen. Der Tiger wird den Elefanten immer weiter attackieren, bis der Elefant sein Blut verloren hat und erschöpft ist.
1954, im 8. Jahr des Krieges, lockt Ho Chi Minh die Franzosen in einen Hinterhalt. Vom Dschungel verdeckt und von den Franzosen unbemerkt, verlegen die Viet Minh eine Armee samt Geschützen in die Berge, die eigentlich als unüberwindbar gelten. Dort, wo die Franzosen in Dien Bien Phu eine Festung bauen und wo sie ihren Gegner in einer offenen Feldschlacht endgültig schlagen wollen. Doch es kommt, wie Ho Chi Minh prophezeit hat.
Dien Bien Phu ist das Grab für den Elefanten.
Nach wochenlangen Kämpfen schlagen die Viet Minh die französische Armee. Nach der Vertreibung der japanischen Besatzer befreit sich Vietnam nun von der Kolonialmacht Frankreich. Wieder hat der Tiger den Elefanten besiegt.
Kolonialreiche zerfallen, der Kommunismus überwindet Grenzen und beides passiert gleichzeitig in Vietnam. Sandra Döter hat uns von Ho Chi Minh erzählt hier in 1 Stunde History. Und sie hat uns von Ho Chi Minh erzählt, obwohl wir ja in den letzten Jahren 1 Stunde History immer wieder thematisiert haben, dass es eigentlich unrealistisch ist, dass einzelne Personen wirklich Geschichte verändert haben. Ja, dass es unrealistisch ist, dass Ho Chi Minh allein den Kampf für die Unabhängigkeit Vietnams losgetreten hätte. Aber es gibt eben immer wieder doch diese Personen, die wie ein Brennglas vor bestimmten Kapiteln von Geschichte stehen. Und deshalb schauen wir uns Ho Chi Minh eben doch nochmal genau an, versuchen ihn vielleicht zu durchschauen. Und zwar im Gespräch mit Martin Großheim, der aktuell in Südkorea forscht und arbeitet an der Seoul National University und eben auch ein Buch geschrieben hat über Ho Chi Minh mit dem Titel Der geheimnisvolle Revolutionär. Hallo Herr Großheim.
Hallo.
Da würde ich gerne gleich anfangen, Herr Großheim. Was war denn an Ho Chi Minh geheimnisvoll?
Nun, in der ersten Lebenshälfte hat er eigentlich fast die gesamte Zeit im Untergrund gelebt. Das heißt, er war Kominternagent, also Agent der Kommunistischen Internationale, hatte unzählige verschiedene Decknamen. Das hat den Hintergrund, er wurde von der Sûreté, also der französischen Geheimpolizei, gesucht. Also er benutzte Decknamen, er trat unter Verkleidung auf. Zum Beispiel 1940, als er nach längerer Abwesenheit wieder nach Vietnam zurückkehrte, trat er als buddhistischer Mönch auf. Also das ist in seiner ersten Lebenshälfte so. Und in der zweiten Lebenshälfte, als er dann den Namen Ho Chi Minh erst verwendete, also Ho Chi Minh, der das Licht bringt, blieb er auch etwas geheimnisvoll, weil er mehr und mehr zu einer Ikone stilisiert wurde und viele Aspekte seines Lebens immer noch unklar blieben. Also zum Beispiel, ob er jemals verheiratet gewesen sei.
Mhm. Können wir retrospektiv denn sowas über ihn sagen? Wissen wir über ihn als Mensch ein bisschen mehr, außer dass er eben so geheimnisvoll war?
Also über ihn als Mensch wissen wir sehr viel. Natürlich gibt es sehr viele Zeitzeugen, nicht nur in Vietnam. Also ich habe selber mal mit früheren DDR-Diplomaten gesprochen, die in den 1960er Jahren in Hanoi an der damaligen DDR-Botschaft waren und Ho Chi Minh noch persönlich kennengelernt haben. Und die beschreiben ihn also als, wie viele andere eben, als eine sehr charismatische, einnehmende Persönlichkeit. Und daran besteht kein Zweifel. Also Ho Chi Minh war schon jemand, der Eindruck machte und der es verstand, mit Leuten umzugehen. Und wie gesagt, da gibt es auch viele andere Quellen, zum Beispiel von amerikanischen OSS-Agenten. Also OSS ist der Vorgänger der CIA, mit denen Ho Chi Minh 1944 zusammengearbeitet hat, die waren auch alle durch die Bank von Ho Chi Minh beeindruckt. Und darüber hinaus hat Ho Chi Minh es immer verstanden, einen Zugang zu finden zu allen Schichten der vietnamesischen Bevölkerung. Also beispielsweise war der Stil, in dem er geschrieben hat, für alle verständlich, im Gegensatz zu anderen vietnamesischen Politikern. Und er war sehr polyglott, also er sprach viele Sprachen, er sprach sogar angeblich etwas Deutsch und Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch, im Gegensatz übrigens zu anderen kommunistischen Führern, wie beispielsweise Mao Zedong.
Das passt, finde ich, gut ins Bild, Herr Großheim, weil mir erscheint Ho Chi Minh auch wie ein Kosmopolit. Also er war in seinem Leben, Sie haben die Sprachen erwähnt, in Paris, in New York, in Moskau, auch in Hongkong zu Hause.
Ja.
Wie kam es zu diesen Reisen?
Das ist völlig richtig. Also er war wirklich nochmal, also im Gegensatz zu anderen wie Mao Zedong, der glaube ich einmal nur in seinem Leben im Ausland war, in Moskau, ein Polyglott. Also er hat 1911 zum ersten Mal Vietnam verlassen, hat damals in Saigon, jetzt heißt es Ho Chi Minh Stadt, auf einem französischen Schiff angeheuert und ist dann für einige Jahre in der Welt umhergefahren und hat in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Also damals 1911 hatte er keine beruflichen Perspektiven. Das hing zusammen damit, dass sein Vater, der Mandarin noch war, seinen Job verloren hatte. Und er versucht also sein Glück jetzt auf diesem französischen Schiff und kam dann aber letztlich nach Frankreich und hat dort eben den Kontakt gefunden zu vielen anderen vietnamesischen Nationalisten. Mhm. Später hat er dann umgeschwenkt zum Kommunismus und das war dann ganz natürlich dann den Weg gefunden nach Moskau und hat dann eben als Kominternagent gearbeitet in China, in Südchina und in vielen anderen Ländern, auch in Südostasien.
In Moskau hat er ja auch eine kommunistische Universität besucht, für die auch das Synonym Stalinschule gefunden wurde. Also ist das auch Teil seiner Prägung, seiner Idee von Sozialismus, der Stalinismus?
Das würde ich so nicht sagen. Also ich denke, dass er schon ein überzeugter Kommunist war. Das zeigte sich dann, nachdem die Kommunistische Partei Vietnams die Macht errungen hat und die Franzosen aus dem Land letztlich dann vertrieben hat. Aber in den 1930er Jahren, als er auf diese Schule ging, die Sie erwähnt haben, spielte er sowieso politisch überhaupt keine wichtige Rolle. Also er hat sich da auch sehr bedeckt gehalten und hat sich, ich denke auch aus taktischen Gründen, weil er eben erkannt hat, dass natürlich diese Säuberungen liefen und es am besten war, wenn man nicht ausfiel.
Die Säuberung in Russland.
Genau. Er hat sich eben sehr bedeckt gehalten und vor allen Dingen ging es ihm darum, eben nicht Opfer dieser stalinischen Säuberung zu werden, wie viele andere ausländische Kommunisten. Aus der Zeit zumindest sind keine Schriften oder so bekannt, in denen er jetzt explizit den Stalinismus befürwortet oder diese Säuberung beispielsweise. Was interessant ist, dass in den 1950er Jahren, als dann in der Sowjetunion die Destalinisierung bekannt wurde, Nordvietnam unter der Führung von Ho Chi Minh diesen Schwenk nie befürwortet hat.
Und weil Sie es jetzt schon ansprechen, deshalb habe ich auch ein bisschen gefragt, in den 50ern wird Vietnam ja auch unter Ho Chi Minh autoritärer, radikaler. Man liest dann im Laufe der Jahre noch kommt von Zehntausenden Hinrichtungen im Land an der eigenen Bevölkerung. Daher hatte ich diese Frage, ob nicht vielleicht da aus Moskau schon so ein bisschen was vom Kommunismus für alle, ohne Ausnahme, mit einem Führer, im Zweifel auch mit Gewalt, ob er das da vielleicht mitgenommen hat.
Das ist durchaus richtig. Also Ho Chi Minh ist 1950 während des Krieges gegen die Franzosen nach Moskau gefahren, hat dort Stalin getroffen zum ersten Mal und auch Mao Zedong. Und nach diesem Treffen mit Stalin hat die Arbeiterpartei Vietnams, wie sie damals hieß, einen Schwenk vollzogen von der Einheitsfrontlinie zum Klassenkampf. Mhm. Und dieser Klassenkampf ist von Ho Chi Minh hundertprozentig unterstützt worden. Und Folge war eben, was Sie eben erwähnt haben, eine sehr radikale Landreform von 1953 bis 1956, in deren Verlauf circa 7.000, 8.000 bis 15.000 Vietnamesen ums Leben gekommen sind. Und bislang hat man immer geglaubt, dass Ho Chi Minh eigentlich nur eine Marginalrolle bei dieser sehr radikalen Landreform gespielt hat. Aber eigentlich ist jetzt, nachdem neuere Quellen bekannt geworden sind, herausgekommen, dass er doch eine sehr viel größere Rolle gespielt hat und diese radikale Landreform voll unterstützt hat und auch eben persönlich sehr stärker eben involviert war, als man das bisher gedacht hat.
Da würde ich Sie vielleicht nur noch, Herr Großheim, um den Versuch einer Beurteilung von Ho Chi Minh bitten. Wir haben da diesen Kosmopolit, der viele Sprachen spricht, die ganze Welt kennenlernt, nach Vietnam zurückkehrt in seine Heimat, dort den Widerstand gegen die Besatzer richtig ins Leben bringt und zum Held für viele wird. Und dann aber hinten raus im späteren Verlauf seines Lebens zu diesem Diktator und Autokraten wird und seine Rolle zum Beispiel bei den Hinrichtungen, haben Sie ja eben auch gerade beschrieben, müssen wir vielleicht heute auch anders beurteilen als vor einer ganzen Weile. Was würde Ihnen einfallen oder was fällt Ihnen ein zu diesem Ho Chi Minh?
Also es ist eigentlich immer noch sehr schwierig, hinter dieses Geheimnis von Ho Chi Minh zu kommen, denn er hat auch selber sehr viel beigetragen zur Stilisierung seiner eigenen Rolle. Dazu hat natürlich auch die Partei selber sehr viel beigetragen. Also das Politbüro der Kommunistischen Partei Vietnams hat zum Beispiel entschieden, dass die sterblichen Überreste von Ho Chi Minh seit 1975, 76 im Mausoleum Hanoi aufgebaut worden sind, ganz entgegen seines Testaments. Also Es ist schwierig, so die Legende von der Wirklichkeit wirklich zu trennen, was die Biografie von Ho Chi Minh angeht. Aber ohne Zweifel ist er natürlich die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte Vietnams im 20. Jahrhundert, egal wie man zu ihm steht. Und da gehen die Meinungen auseinander. Also in Vietnam selber wird er gefeiert als der größte vietnamesische Nationalist, der Vietnam die Unabhängigkeit gebracht hat von französischer Kolonialherrschaft etc. Von Vietnamesen, die Vietnam verlassen haben nach 1975 und jetzt seit vielen Jahren in USA oder anderswo leben und sehr antikommunistisch sind, wird er dargestellt als ein Agent der Kommunistischen Internationale, der Vietnam verraten hat an den Kommunismus.
Mhm. Ho Chi Minh, der geheimnisvolle Revolutionär, Teile dieses Geheimnisses sind eben bis heute nicht ganz zu lüften, hat uns Martin Großheim eben erklärt hier in einer Stunde History. Und genau, das war der Titel seines Buchs. Danke fürs Gespräch, Herr Großheim.
Bitte gerne.
Eine Menge gelernt haben wir jetzt über das Leben von Ho Chi Minh und seinen Weg zum vermeintlich großen Befreiungskämpfer Vietnams. Jetzt aber müssen wir nochmal zurück zur Ausgangslage. Zurück zum Ende des Zweiten Weltkriegs, Matthias. Da ist Vietnam also besetzt von japanischen Truppen, während es gleichzeitig immer noch französische Kolonie war. Und das ist dann die Gemengelage, die zum sogenannten Indochina-Krieg führt, zum ersten Indochina-Krieg.
Dabei hätte man eigentlich denken können, alles ist geregelt mit den Alliierten Nachkriegskonferenzen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Alliierten hatten ja gesagt, im Norden hat Taiwan für die Entwaffnung der Japaner zu sorgen und im Süden marschierten erst Briten und dann Franzosen ein. Aber es gab da eben immer schon heftige Kämpfe mit den Viet Minh und nach außen verkündeten die Franzosen zwar den Sieg über die Viet Minh, aber es gab immer noch heftigen Widerstand und das war eben vor allem im Süden des Landes.
Dann hatten wir ja noch den Norden, wo Taiwan für Ordnung sorgen sollte, die japanischen Truppen, die Besatzer des Zweiten Weltkriegs entwaffnen sollte. Was passierte da?
Naja, die haben sich da nicht so ganz gut benommen, sondern die haben den Norden ziemlich ausgeplündert. Und in dieser Situation verabredeten China und Frankreich, dass alsbald französische Truppen in den Norden einrücken und die Chinesen das Land verlassen sollten. Das, kann man sich ja vorstellen, war natürlich eine prekäre Lage für die Vietnamesen, weil China und Frankreich im Land als potenzielle Gegner anerkannt wurden. Deswegen gab es am 6. März 1946 einen Deal, nämlich die Anerkennung Vietnams als freier Staat in Anführungsstrichen innerhalb einer französischen Union. Aber am 23. November 1946 kam es zur Bombardierung von Haiphong mit 6000 Toten und dann begann der Kampf der Vietcong gegen Frankreich und damit nahm der Vietnamkrieg seinen Lauf.
Also es ist mehr oder weniger kompliziert, ihr merkt es schon, es geht ja schon bei der Frage der Konfliktparteien los, ne? Also ganz einfach bei der Frage, wer da eigentlich gegen wen gekämpft hat im Indochina-Krieg. Aber wir wollen diesen Indochina-Krieg eben noch weiter besser verstehen lernen. Das machen wir jetzt im Gespräch mit Wilfried Mausbach, Historiker von der Uni Heidelberg. Hallo, Herr Mausbach.
Hallo, Herr Dichmann.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, also Herr Mausbach, sind ja immer noch eine Menge ausländische Truppen in Vietnam. Das muss man sich vielleicht erstmal so als Ausgangspunkt nochmal hernehmen. Und dann, ich fasse jetzt arg zusammen, long story short, spätestens 1946 sagt sich Frankreich dann, diese alte große Kolonialmacht Frankreich, wir wollen das alles zurück, was uns mal vermeintlich gehört hat. Wir wollen das ganze Land, ganz Vietnam wieder besetzen. Warum eigentlich? Warum macht Frankreich das?
Kurz gesagt, Frankreich wollte seine Kolonien wieder haben. Und Indochina galt dabei praktisch als das Kronjuwel. Mhm. Ja, tatsächlich haben die Japaner, die ja die Region seit 1941 militärisch besetzt hatten, da noch einen von der französischen Rumpfregierung in Vichy ernannten Generalgouverneur bis März 1945 im Amt gelassen. Mhm. Und erst als dann sozusagen die Alliierten im Pazifik sich dem japanischen Festland näherten, haben sie die französische Verwaltung gestürzt und den alten vietnamesischen Kaiser Bao Dai wieder eingesetzt. Aber de Gaulle glaubte halt, dass ohne Indochina Frankreich nicht länger Weltmacht sein konnte und das wollten sie halt gerne sein.
Frankreich hatte ja aber eigentlich, so wie alle diese großen alten europäischen Kolonialmächte, mächtig gelitten im Zweiten Weltkrieg. Und dann kommt man eben nur ein Jahr später darauf, kommt de Gaulle, wie Sie gerade beschrieben haben, beim Mausbach auf die Idee, nee, wir wollen wieder Kolonialmacht sein, wir wollen wieder Weltmacht sein, wir wollen schon wieder Krieg führen. Erscheint ein bisschen paradox, oder?
Ja, aber es lag natürlich daran, dass die alten Kolonialmächte nicht bereit waren, ihren Großmachtstatus aufzugeben. Mhm. Wenn wir das heute aus der Rückschau sehen, haben wir eigentlich immer gleich den Kalten Krieg und die große Auseinandersetzung zwischen Amerika und der Sowjetunion im Auge. Aber gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja noch gar keinen wirklichen Kalten Krieg. Der hat sich ja selber erst entwickelt und die europäischen Großmächte wollten halt weiter Großmacht sein. Und dafür glaubten sie, ihre Kolonien zu benötigen, wie sie das in den Jahrzehnten zuvor eben auch getan hatten. Und das galt für Frankreich so sehr in Indochina wie für England in Indien zum Beispiel.
Aber würden Sie mir recht geben, wenn ich jetzt sage, dass das für Frankreich in Vietnam, in Indochina schief geht, dieser Plan, da weiter Großmacht sein zu wollen?
Ja, das ist klar. Der geht schief und der geht im Grunde schief, weil de Gaulle eigentlich zwei große Gegenspieler hatte. Der eine war Ho Chi Minh, der schon 1941 ein breites patriotisches Bündnis, die sogenannten Viet Minh, zusammengebracht hatte. Und der gleich zur Stelle war, als die Japaner kapitulierten im September 1945 und da dann am 2. September gleich die Unabhängigkeit Vietnams ausrief, wobei er im Übrigen sehr bewusst die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 zitierte. Und da sind wir auch gleich beim zweiten großen Gegenspieler de Gaulle, den man normalerweise nicht mehr so sehr im Blick hat. Das war der amerikanische Präsident Franklin Delano Roosevelt. Mhm. Der war nämlich ein entschiedener Gegner des Kolonialismus und hielt eigentlich Frankreich als Großmacht für politisch und moralisch erledigt und hatte schon in der Atlantikcharta von 1941 den Grundsatz vom Selbstbestimmungsrecht der Völker verankert. Das heißt eigentlich.
Also, da haben auch mal die westlichen Alliierten einen Konflikt miteinander gehabt.
Ja, natürlich. Roosevelt hat auch versucht, Churchill davon zu überzeugen, Indien die Unabhängigkeit zu geben. Die wollten nur nicht wirklich mitspielen. Und Roosevelt ist ja dann im April 1945 verstorben. Und dann haben sich tatsächlich die Ereignisse in Europa relativ stark dann auch auf Südostasien ausgewirkt, weil es ja dann zur Entwicklung des Kalten Krieges kam. Das heißt eben dieser Frontstellung zwischen der Sowjetunion und den westlichen Verbündeten, die dann die USA versuchten zusammenzubinden. Und dafür, um Europa zu stabilisieren, war Frankreich und auch England natürlich, aber Frankreich natürlich auch ungeheuer wichtig, weshalb man die dann in Indochina nicht mehr so sehr unter Druck setzen konnte.
Wie da eins zum anderen kommt, lässt sich ja eigentlich auch ganz bitter eigentlich an der Entwicklung der Kriege in Indochina sehen. Wir haben erst diesen Indochina-Krieg, der im Grunde nückenlos zum zweiten Indochina-Krieg wird, den wir dann als den berühmten Vietnamkrieg eben kennen, in dem auch die USA so grausam verstrickt waren. Wie führt das eine zum anderen, Herr Mausfall? Wie wird aus diesem Indochina-Krieg mit französischer Beteiligung dann der Vietnamkrieg?
Naja, also da haben wir dann diese beiden Player, Frankreich und die USA. Und die USA sahen das eigentlich immer sehr als sozusagen kalter Krieg, ja, Verteidigung des Westens, ja. Und die Franzosen sahen das aber lange Zeit immer noch eigentlich als Kolonialkrieg. Und der Koreakrieg hat 1950 dann vor allen Dingen dazu beigetragen, das amerikanische Bemühen zur amerikanischen Unterstützung in Vietnam beizutragen. Also im September 1950 haben die Amerikaner dann die erste Militärmission, also größere, in Vietnam eingerichtet. Die Franzosen haben weiterhin Krieg geführt, haben dann diese Niederlage in Dien Bien Phu 1954 gehabt. Dann kam es eben zur Genfer Konferenz 1954, auf der dann das Land, also Vietnam, in Nord- und Südvietnam geteilt wurden. Und anschließend sind die Franzosen dann auch abgezogen. Und die Amerikaner haben sozusagen die Militärhilfe in Südvietnam übernommen.
Die Amerikaner dann also in Südvietnam und der Beginn des Vietnamkriegs, wie wir ihn heute nennen, kommt dann durch die kommunistische Unabhängigkeitserklärung des Nordens.
Der Norden war ja sozusagen schon durch die Genfer Konferenz konstituiert praktisch, also Nordvietnam. Mit Ho Chi Minh als Präsident, war ja im Grunde kommunistisch. Was da passiert ist, ist, dass Ho Chi Minh natürlich mindestens so sehr Nationalist wie Kommunist war. Und er wollte halt ganz Vietnam wiederhaben und hat Südvietnam im Grunde nicht anerkannt, weshalb die Nordvietnamesen mit chinesischer, dann sozusagen kommunistisch-chinesischer Unterstützung versucht haben, Südvietnam zu destabilisieren. Und das war im Grunde die Krux. Und die Amerikaner haben halt versucht, Südvietnam zu stabilisieren. Und je länger das ging, desto mehr Ressourcen haben die Amerikaner eben auch da reingesteckt. Und tatsächlich dann auch, nachdem vor allen Dingen also das kommunistische China so eine starke Rolle im Ost-West-Konflikt eingenommen hat, haben die Amerikaner eigentlich China als das größere Problem gesehen, fast als die Sowjetunion. Weil sie geglaubt haben, dass hier so ein Testfall entsteht, ja, dass die Dekolonisierung am Ende, dass die dritte Welt zum entscheidenden Faktor im Ost-West-Konflikt machen würde und dass diese Unterminierung von diese Befreiungsbewegungen in der dritten Welt im Grunde nur eine neue Strategie, vor allen Dingen eine chinesische Strategie sein würden, um quasi den Ost-West-Konflikt für den Osten zu entscheiden, ja, und den Westen zu destabilisieren. Insofern haben die Amerikaner dann sehr stark angefangen, eben auch zu argumentieren, dass die Verteidigung der freien Welt jetzt in Vietnam stattfindet.
Damit sind wir eben mitten im Kalten Krieg auch schon angekommen, Herr Mausbach. Und diesen Kalten Krieg, den haben wir ja auch hier im geteilten Deutschland erlebt. Und ich schätze mal, je nachdem, welche Brille man damals so aufsetzte, BRD oder DDR, West oder Ost, kam dieser Krieg auch hier in Deutschland sehr verschieden an.
Ja, der kam sehr verschieden an, vor allen Dingen auch, weil diese Strömungen, die ich gerade auch beschrieben habe, vor allen Dingen die Dekolonisierung und der Ost-West-Konflikt natürlich Auswirkungen hatten. Unter anderem und ganz besonders natürlich in Deutschland. Deutschland war ja selber geteilt. Und Berlin war ja eigentlich für Deutschland immer der Nabel der freien Welt. Mhm. Ja? Und das heißt, für die deutsche Politik wurde es jetzt plötzlich sehr schwierig, wenn die Amerikaner kamen und sagten, also Berlin wird jetzt in Vietnam verteidigt. Und die Amerikaner haben tatsächlich sehr stark argumentiert, dass im Grunde die Ostflanke der NATO jetzt in Südostasien sei und wollten natürlich Unterstützung haben aller möglicher Art und haben relativ großen Druck auch ausgeübt auf die Bundesrepublik, also Entwicklungshilfe zu geben natürlich und sich auch stärker auch personell in Südvietnam zu engagieren. Das Ergebnis war dann die relativ bekannte Entsendung dieses Lazarettschiffs der Helgoland. Die Amerikaner hätten lieber tatsächlich deutsche Truppen gehabt, aber das ließ sich natürlich nicht durchsetzen in der Lage, in der die Bundesrepublik so war. Und andererseits hat die DDR natürlich Nordvietnam sehr stark unterstützt, soweit möglich. Ja.
Und Ho Chi Minh, war in der DDR ein Held?
Ho Chi Minh war sicherlich in der DDR ein Held. Er war dann auch im Westen bei den Protestbewegungen ein Held. Aber China war halt immer näher dran. Ja, China hat eine Grenze, eine große mit Vietnam. Mhm. Von daher hat er immer versucht, zwischen der Sowjetunion und China zu vermitteln. Insofern war es eben für Ostberlin auch immer nicht ganz einfach. Und man musste immer gucken, weil Ostberlin war natürlich die Sowjetunion sehr viel wichtiger, ja, als China. Und in diesem Konflikt war eben klar, dass Ostberlin immer auf Seiten, also in dem innerkommunistischen Konflikt, sage ich mal, musste Ostberlin eigentlich immer auf Seiten der Sowjetunion stehen, während Ho Chi Minh eigentlich immer versucht hat, so einen Zwischenweg zu kriegen und teilweise versucht hat, die beiden verfeindeten Lager doch auch immer ein bisschen zusammenzubringen.
Der Kampf um die freie Welt irgendwo zwischen Berlin und Vietnam, schwierig anzusiedeln in dieser Zeit, haben wir besprochen eben mit Wilfried Mausbach von der Uni Heidelberg. Danke fürs Gespräch, Herr Mausbach.
Danke Ihnen, Herr Dichmann.
Dieser Vietnamkrieg, über den wir eben gesprochen haben, der dauerte also bis 1975. Und Matthias, jetzt nochmal fett unterstrichen, Ho Chi Minh in diesem Vietnamkrieg, welche Rolle spielte er?
Also eine extrem bedeutende, natürlich als Figur, als Präsident, aber eben auch so als Vater der Soldaten, der sie also führte und leitete. 1965, muss man wissen, griffen die USA in den Krieg ein. Es gab Unterstützung für den Süden durch die USA und Ho Chi Minh organisierte mit den südvietnamesischen Vietcong den Widerstand gegen die USA. Musst dir mal vorstellen, das kleine Vietnam gegen die große USA.
Und gewinnt am Ende sogar.
Der Norden bekam Hilfe von der damaligen Sowjetunion und natürlich von China und vermutlich ist die Einrichtung eines Versorgungspfades durch das nahezu gesamte Land der Ursprung dieser unglaublichen Euphorie um Ho Chi Minh. Das war der Ho Chi Minh-Pfad. Mhm. Er führte über Straßen und andere Wege durch den Dschungel von Nordvietnam über Laos und Kambodscha nach Südvietnam. Im Westen wurde er nur noch Ho Chi Minh-Pfad genannt und auf diesem Pfad wurden militärische und zivile Güter transportiert. Die USA bombardierten diesen Pfad unentwegt, konnten aber immer nur Teilstücke zerstören und die wurden sehr schnell wieder repariert.
Was besonders ist und auch auffällig an Ho Chi Minh ist, dass er im Ausland mindestens so beliebt war wie in Vietnam selbst, oder?
Ja, er war Präsident eines Landes, das ist auch der Ursprung dieses Rufes, den er hatte, das sich gegen eine Kolonialmacht und gegen die USA wehrte. Die Unterstützung war klar, die kam natürlich von links und Studenten in aller Welt protestierten gegen den Vietnamkrieg, hakten sich unter und skandierten das berühmte Ho, Ho, Ho Chi Minh. Damit ist eigentlich alles gesagt. Er stand auf einer Linie mit Che Guevara und vielleicht noch mit Mao Zedong in dieser Zeit. Er war das Idol einer ganzen Generation und er blieb es auch nach seinem Tod 1969.
Das Idol einer ganzen Generation, hat Matthias eben gesagt, aber auch das Idol ganzer Generationen, also jetzt mal im Plural gedacht, hat Ho Chi Minh heute noch Legendenstatus? Wie wird er heute wahrgenommen und was wird auch von ihm heute noch weiter erzählt? Das besprechen wir jetzt mit Jennifer Johnston, unserer Korrespondentin für Südostasien und damit eben auch für Vietnam. Grüß dich, Jennifer.
Herzliche Grüße aus Singapur.
Ich fange mal ganz, ganz offensichtlich an, Jennifer, aber die größte Stadt des Landes in Vietnam heißt Ho Chi Minh Stadt. Also man wird schon noch wissen, wer das gewesen ist.
Klar, das weiß man auf jeden Fall. Ho Chi Minh ist bis heute wahnsinnig präsent in Vietnam. Eben klar, er ist Namensgeber von Ho Chi Minh Stadt, also der größten Stadt Vietnams. Sonst ist er aber sehr präsent in Hanoi, der zweitgrößten Stadt.
Wie präsent ist er da oder wodurch sozusagen ist er präsent?
Er ist einmal präsent im Stadtbild, also ihm wurde ja ein großes Mausoleum gebaut, als er gestorben ist. Da liegt er in so einem Glassarg und Leute können zu ihm hinpilgern und die Schlange ist da wirklich wahnsinnig lang. Der Weg dahin ist so überdacht und da stehen hunderte Leute, um ihn zu sehen. Dann gibt es noch sein altes Haus, das kann man besichtigen, da ist immer ziemlich viel los und auch ein Ho Chi Minh Museum, also was wirklich nur ihm und seiner Geschichte, seinem Kampf für das Land gewidmet ist.
Und wie ist da der Umgang mit seiner Person? Also ein Museum zum Beispiel kann ja verschiedene Sachen liefern, eine kritische Auseinandersetzung oder ist das eher so Personenkult?
Das ist eher Personenkult. Also er wird da schon sehr idealisiert. Man kommt rein, direkt in der Eingangshalle, da steht eine riesige bronzene Statue von ihm, von einem Künstler aus der damaligen Sowjetunion, wo er schon so gezeigt wird mit seinem typischen, ja recht einfachen Outfit, was er damals anhatte, so ein einfacher Anzug, sein grauer, zotteliger Bart. Also er ist schon älter bei dieser Statue. Und sonst, ja, kann man nachvollziehen, wie er so aufgewachsen ist. Zum Beispiel sieht man in einer Ecke die kleine Hütte, wo er mit seinen Eltern gelebt hat. Dann wird gezeigt, ja, er ist nach Frankreich und dann ja um die Welt gereist, wie viele Sprachen er gesprochen hat und dann eben sein ganzer Kampf danach. Und was mich da schon beeindruckt hat und mir so gezeigt hat, wie sehr er einfach bis heute präsent ist, als ich da durchs Museum gelaufen bin, habe ich auf einmal ein kleines Mädchen gesehen. 8 Jahre alt ist sie. Und sie hat tatsächlich, ist vor ihm stehen geblieben und hat halt gebetet. Weil sie ihn einfach so verehrt, habe ich sie danach gefragt. Und das ist wirklich, weil die Kinder das schon im Kindergarten in der Schule lernen, seine Ideologie und dass er eben dieser große, übermächtige Vater der Nation ist.
Du hast ja eben dieses Mädchen angesprochen, das du im Museum getroffen hast, das Ho Chi Minh regelrecht angebetet hat. Das heißt ja offensichtlich, dass im Schulunterricht, in den Schulbüchern, schon früh in der Bildung dieser Mann Thema sein muss.
Ja, das geht wirklich schon im Kindergarten los. Da bekommen sie zum Beispiel am Ende der Woche, wenn sie sich gut benommen haben, gute Ergebnisse abgeliefert haben, so eine kleine Karte, wo dann draufsteht, sie sind so die gute Enkelin, der gute Enkel von Onkel Ho. Sie können also noch nicht mal lesen oder schreiben und bekommen das. Da ist auch ein Bild von ihm drauf. Und es soll sie einfach daran erinnern, halt immer ihr Bestes zu geben. Also das Ideal, das halt auch Ho Chi Minh so verkörpert hat, der sich ja aufgeopfert haben soll für sein Land. Dann in der Schule ist es immer wieder Thema in verschiedensten Fächern, also geht im Geschichtsunterricht los, aber auch über Literatur, Musikunterricht. Die Kinder lernen Songs wie Wir lieben alle Onkel Ho, die immer wieder gesungen werden. Sein Bild hängt in jedem Klassenzimmer. Daneben auch so ein Poster mit so 5 Lebensweisheiten von Ho Chi Minh, die den Kindern mitgegeben werden soll, wie sie sollen ihr Land lieben, ihre Mitmenschen, hart arbeiten, immer schön fleißig sein, sich gut benehmen, ehrlich sein. Also so Ideale, die ihnen da schon mitgegeben werden. Und auch in der Uni, alle Studierenden haben tatsächlich eine Pflichtvorlesung. Da geht es um Ho Chi Minhs Ideologie, also seine Ideen, die er fürs Land hatte und auch seinen Lebensstil, der ja sehr einfach war. Also er hat ja gesagt, ich will nicht in diesem großen, prunkvollen Palast wohnen, sondern eben in einem kleinen Holzhaus ganz um die Ecke. Und dieser einfache Lebensstil, das wurde mir immer wieder von Menschen vor Ort gesagt, den finden sie gut, dem wollen sie sozusagen nacheifern. Und viele gehen eben auch schon in der Schulzeit zu diesem Mausoleum, ins Museum, zu seinem alten Haus, wo er gelebt hat. Und die alte Generation, die Eltern, Großelterngeneration erzählt die Geschichten ja auch immer weiter. Und so ist er wirklich bis heute wahnsinnig präsent in den Köpfen und eben auch im Stadtbild.
Das Mausoleum hast du ja eben auch schon angesprochen. Ho Chi Minh hatte ja eigentlich, glaube ich, den Wunsch, dass seine Asche, also dass er verbrannt wird und dass seine Asche dann über Vietnam verteilt wird und eben nicht, dass er in so einem riesigen Mausoleum da auf irgendwie gebahrt wird. Das ist ein bisschen paradox, ein bisschen merkwürdig, oder?
Total richtig. Das habe ich auch Menschen vor Ort gefragt, zum Beispiel den Leiter oder den ehemaligen Leiter dieses Museums. Und er sagte, ja, wir haben alle Wünsche aus seinem Testament erfüllt, nur diesen einen nicht. Und er hat das damit gerechtfertigt, dass eben damals so die Parteiführung entschieden hat, im Wohle des Volkes, dass es ja doch besser sei, richtig sei, ihm eben dieses Mausoleum zu widmen, dass auch Menschen, wenn das Land mal später wieder vereinigt ist, dann Menschen, Vietnamesen aus dem Süden, ihn auch im Norden noch irgendwie sehen können, treffen können sozusagen, obwohl er dann verstorben ist. Damit wird das gerechtfertigt, obwohl es eben ja exakt gegen seinen Willen in seinem Testament ist.
Wenn wir dann irgendwie mal versuchen, das politische Erbe von Ho Chi Minh irgendwie zu erfassen und uns dieses moderne Vietnam heute angucken, dann kann man ja sagen, du hast es schon angesprochen, es ist eben wieder vereint. Es ist auf dem Papier weiter sozialistisch, ein kommunistischer Einparteienstaat und es ist unabhängig und eigenständig. Also alles, was sich Ho Chi Minh eigentlich für Vietnam gewünscht hat, hat sich seine politische Vision eigentlich durchgesetzt, oder?
Das wird auf jeden Fall so wahrgenommen und wurde mir immer so erzählt. Also alles, was Ho Chi Minh sich gewünscht hat, ist heute, 55 Jahre nach seinem Tod, wahr geworden. Aber das Land hat sich natürlich schon wahnsinnig verändert. Mhm. Vor allem wirtschaftlich ist es ja heute eine kapitalistische Marktwirtschaft, würde ich sagen. Also als ich durch Hanoi gelaufen bin, dann gibt es eine Straße, da sind ganz viele Luxusmarken. Also Prada, Chanel, Burberry. Da kann man halt ordentlich einkaufen. Und ich habe da auch mit einem Mann, der so ja Tours für Touristen anbietet, gesprochen. Und der sagte so, ja, das ist für uns so Customized Communism. Also so maßgeschneiderter Kommunismus, von jedem so das Beste.
Ja.
Und dass es heute natürlich schon irgendwie angepasst und modernisiert ist. Aber im Kern bleibt halt die Partei, der Kommunismus, Sozialismus natürlich einfach der Kern, die Philosophie, politische Philosophie des Staates.
Man kann gut shoppen gehen in Hanoi, sagst du, Jennifer. Der Staat ist ja wirklich auch ein beliebtes Reiseland geworden. Viele Menschen, die nach Vietnam gehen. Vietnam treibt Handel mit der ganzen Welt. Made in Vietnam hat man bestimmt schon mal in den Klamotten gesehen oder in der Elektronik. Viel Kaffee kommt ja auch aus Vietnam. Aber wie gesagt, ein Parteiensystem. Opposition ist eigentlich verboten. Und soweit ich mich einlesen konnte, wird auch die Presse ziemlich stark zensiert in Vietnam. Also wie würdest du denn so, im Großen und Ganzen natürlich eine Riesenfrage, so das Leben und die Lage der Menschen heute in Vietnam einschätzen?
Den Menschen geht es heute wirtschaftlich auf jeden Fall viel, viel besser als damals. Es müssen nicht mehr so viele Menschen hungern, jeder hat ein Dach über dem Kopf. Also so grundsätzlich haben mir viele gesagt, es ist toll, wohin sich das Land entwickelt hat. Thema Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, wahnsinnig schwierig. Mhm. Es sitzen immer wieder Menschen im Gefängnis, die sich kritisch äußern in sozialen Medien oder auch öffentlich in Medien, müssen mit langen Gefängnisstrafen rechnen. Es geht ja auch bis hin zur Todesstrafe noch in Vietnam. Und auch für mich als Journalistin, wenn ich mich dort bewege, dann werde ich auch begleitet von jemandem aus dem, ich sag mal, Informationsministerium, also Medienministerium, der schon ein Auge hat, wen ich treffe, der Interviews mit organisiert. Ich kann mich drumherum schon frei bewegen, aber Sachen, die dann organisiert sind, da ist dann schon jemand sozusagen von der Regierung dabei und übersetzt. Und ich denke schon, dass das auch ein bisschen beeinflusst, was die Leute dann sagen.
Hast du irgendjemanden kennenlernen können, der dir im weitestgehenden Sinne irgendwie oppositionell vorkam oder der mit dem System irgendwie auf Kriegsfuß steht?
Bei der Reise, die ich jetzt gerade gemacht habe, zu Ho Chi Minh nicht. Da wurde immer schon betont, oh, Ho Chi Minh, ganz wichtig für unser Land. Mhm. Ich habe sogar die Chefübersetzerin an die Seite gestellt bekommen, damit auch ja gar nicht schief geht. Aber wir haben schon immer wieder Kontakt mit Menschen, die natürlich das System jetzt kritisch sehen, mit Menschenrechtsaktivisten, die uns immer wieder schildern, wie schwierig es in dem Land einfach ist.
Jennifer Johnston ist unsere Korrespondentin in Singapur für Südostasien und war für eine Stunde History rund um Ho Chi Minh auch in Vietnam unterwegs. Danke dir fürs Gespräch, Jennifer.
Sehr gerne.
Kleine Kinder in Vietnam beten bis heute noch zu Ho Chi Minh. Das haben wir eben bei Jennifer gelernt. Da staut man schon ordentlich. Und man muss aber auch sagen, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, auch außerhalb von Vietnam hatte er in linken Kreisen, in der Studentenbewegung, in der außerparlamentarischen Opposition einen irren Ruf erworben und war ein richtiges Idol. Im Nachhinein, Matthias, wenn man sich das alles so anguckt, wir haben jetzt heute auch gelernt, was er für Schattenseiten hatte, ist das natürlich eine weirde Verklärung dieser Figur Ho Chi Minh gewesen, oder?
Ja, ich sage jetzt mal ein bisschen altersweise, aber auch altersmilde. Ja. Hinterher ist man immer etwas schlauer. Mhm. Das Wort von der Gewalt als Hebamme des sozialistischen Staates, das hätte man damals wirklich stärker gewichten können. Das stammt nämlich von Ho Chi Minh. Man hätte es stärker beachten müssen. Aber Vietnam war im Krieg gegen die Supermacht USA. Die USA haben uns Frieden, Freiheit und Demokratie gebracht und waren nun in einen wirklich äußerst brutalen und menschenverachtenden Dschungelkrieg verwickelt. Die handelten äußerst brutal gegen Zivilisten mit Napalmbomben zum Beispiel. Und da war die Parteinahme für Vietnam und Ho Chi Minh für die Studenten und für die außerparlamentarische Opposition natürlich naheliegend. Aber von heute aus betrachtet muss ich schon sagen, etwas zu einseitig.
Also bitte immer schön vorsichtig sein, egal zu welcher Zeit der Menschheitsgeschichte, immer schön vorsichtig sein, wem man hinterherläuft. Vielleicht laufen wir uns hinterher oder seid uns schon hinterhergelaufen, nämlich nach Heidelberg. Da waren wir jetzt vor kurzem, um für euch eine Ausgabe Eine Stunde History live auf der Bühne über den Wiener Kongress zu machen, 1814. Und die hört ihr nächste Woche hier bei uns im Feed. Mein Name ist Markus Dichmann. Danke dir, Matthias. Macht's gut und ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.